Herzlich willkommen zum Podcast Holy Sheep Neuseeland. Mein Name ist Jenny Jacobite und ich bin Fernsehautorin und lebe in Neuseeland. Heute spreche ich endlich mal wieder mit einem jungen Erwachsenen, der nach Neuseeland gekommen ist. Ich spreche mit Niklas, 19 Jahre alt aus Sachsen. Im letzten Quartalsbericht habe ich schon angekündigt, wie ich Niklas in der Küche eines Hostels an der Westküste getroffen habe. Und jetzt ist er hier. Das Gespräch haben wir aufgenommen in Dunedin. Niklas hat Neuseeland von Januar bis August 2025 bereist. Dieses Interview ist für alle jungen Menschen, die direkt nach der Schule bis zu einem Jahr in Neuseeland verbringen wollen. Für alle Menschen, die ein Working Holiday machen wollen, also hier arbeiten und reisen. Diese Folge ist aber auch für alle Eltern, die ihre Kinder in die Welt entlassen. Und es ist für alle, die sich fragen, wer war ich eigentlich damals mit 19 Jahren? Ein Interview, das zeigt, wie sehr ein junger Mensch durch so eine Reise wachsen kann. Denn Niklas hat im wahrsten Sinne des Wortes einen Berg erklommen. In seinem Fall einen Gletscher. Eine riskante Wanderung, bei der er sogar einem Menschen mit das Leben gerettet hat. Dabei hat am Anfang gar nichts geklappt. Niklas Flugzeug muss in der Türkei notlanden und er kommt erstmal gar nicht nach Neuseeland. Er reist jetzt alleine und nicht wie anfangs geplant mit seiner Freundin. Niklas erklärt außerdem ganz ehrlich, was am Anfang alles so schief gehen kann und vor welchen Herausforderungen man eigentlich steht. Zum Beispiel, was ist überhaupt ein Hostel? Warum muss man im Hostel sein Essen beschriften? Welche Regeln gibt es im Mehrbettzimmer? Wie öffnet man Türen in Neuseeland? Oder wie findet man Apfelmus? Ganz viel Freude mit dieser Episode. Herzlich willkommen im Podcast.
Dankeschön.
Magst du dich mal kurz vorstellen, Niklas?
Ich bin 19 Jahre alt und komme aus dem Erzgebirge in Sachsen. Ich habe mein Abi gemacht 2024 und bin quasi nach dem Abi dann über den einen oder anderen Umweg dann nach Neuseeland für ein Gap Year und jetzt ist demnächst ein Studium geplant.
Abi-Note?
Ja, dann doch besser als gedacht nach reichlich Arbeit. Also das war dann ein Schnitt von 1,9, da bin ich echt zufrieden mit.
Leistungsfächer?
Die Leistungsfächer waren Physik und Mathe. Obwohl ich eigentlich weder Physik noch Mathe richtig gut konnte. Ich habe das mehr oder weniger danach ausgewählt, wo ich noch am meisten lernen kann. Also ich wusste quasi schon sehr, sehr lange, dass ich unbedingt eigentlich Meteorologe sein möchte.
Der Wunsch, Meteorologe zu werden, wie kam das?
Also zum einen muss ich sagen, dass ich schon als kleines Kind immer, wenn es gewittert hat, immer am Fenster stand und immer so diese Blitze angeschaut habe, mich jedes Mal gefreut hat, wenn irgendwo wieder ein Blitz war. Dann habe ich mich damit beschäftigt, habe ein bisschen rumgegoogelt und bin dann auch auf Fotos und vor allem auch auf YouTube-Videos gestoßen von Leuten, die quasi das Wetter erforschen. Ich muss sagen, die Aufnahmen, die ich da gesehen habe, die haben mich fasziniert.
Und du bist dann auch los? Und jagst dem Sturm hinterher.
Das habe ich dann auch gemacht, ja.
Erzähl mal. Zunächst
noch mit meinem Fahrrad und dann bin ich am Anfang noch mit meinem Handy, bin ich dann los und habe quasi immer, wenn es erstmal gewittert hat, bin ich vorher rausgefahren, habe meine paar Fotos gemacht und dann immer gesehen, dass ich rechtzeitig im Unterstand war oder eben wieder zu Hause. Später habe ich dann noch ein, zwei Touren mit dem Auto gemacht.
Finde ich total spannend, weil ich stelle mir da so vor, wie du dann so auf deinem Fahrrad dem Gewitter oder Sturm hinterherjagst. Ich kenne niemanden, der dieses Hobby hat. Haben deine Eltern irgendwas mit dem Wetter zu tun?
Nein. Also meine Mutter ist Landschaftsarchitektin beziehungsweise Diplom-Ingenieurin für Landschaftspflege, arbeitet bei einer Wohnungsbaugenossenschaft und entwirft Gartenanlagen und Spielplätze. Und mein Vater ist Lehrer.
Deine Geschwister? Hast du Geschwister?
Ja, ich habe eine Schwester und einen kleinen Bruder. Meine Schwester studiert gerade Biologie und mein kleiner Bruder geht ins Gymnasium.
Wie bist du nach Neuseeland gekommen?
Kurz vorm Abi habe ich mir überlegt, was macht man danach eigentlich? Und da war mir im Prinzip klar, ich möchte nicht sofort wieder einfach nur noch lernen. Für mich war klar, ich möchte rausgehen, ich möchte die Welt sehen, ich möchte Sachen erleben. Habe ich überlegt, welche Länder gibt es denn erstmal so. Dann war die Auswahl zwischen Australien und Neuseeland und bei mir stand eigentlich sofort fest, okay, es muss eigentlich Neuseeland sein, einfach weil das Land nicht so riesig ist. Hinter jeder Ecke denkt man, man ist in einem komplett anderen Land. Die Natur ist unglaublich vielfältig. Und für mich, der hier vor allem wegen der Natur hergekommen ist, ist das so der Hauptgrund gewesen, zu sagen, okay, es muss eigentlich Neuseeland sein.
Was haben deine Eltern gesagt?
Meine Eltern waren sehr, sehr offen gegenüber der Idee, quasi erstmal die weite Welt zu sehen. Weil sie selber eben auch sehr viel gereist sind
Wo
und
waren die so?
überall. Also ich weiß von Sri Lanka, ich weiß, dass meine Mutter im Rahmen des Studiums in Südafrika war. Also mein Vater hat zum Beispiel auch ein Auslandssemester in England gemacht, sie waren in den USA und ganz vielen anderen Ländern in Europa. Dann muss man aber schon sagen, dass sie sich natürlich auch sehr große Sorgen gemacht haben. Ich denke, das liegt auch in der Natur der Sache, das ist auch sehr normal.
Du hast Abi gemacht im Juni. Ich weiß, du bist im Januar in Neuseeland angekommen. Davor ging noch, hattest du noch eine relativ turbulente Zeit in deinem Leben.
Ja, das kann man so sagen. Geplant, und ich muss auch sagen, es ist nicht nur der klassische Weg, sondern es gibt auch sehr, sehr viele Gründe, die dafür sprechen, war für mich spätestens im Oktober quasi nach Neuseeland zu fliegen, in Neuseeland einmal den Sommer mitzunehmen und dann auch rechtzeitig vor einem möglichen Studiumbeginn eben wiederzukommen und trotzdem noch sehr, sehr viel Zeit in Neuseeland zu haben. Und ich hatte damals, war nicht geplant, dass ich alleine nach Neuseeland komme, was ich jetzt quasi gemacht habe.
Du wolltest zu zweit kommen.
Ja, ich wollte mit meiner Ex nach Neuseeland quasi fliegen und wir waren auch sehr, sehr gut vorbereitet, auch wenn die Wochen davor sehr, sehr nervenaufreibend teilweise waren. Also sehr, sehr viel. Also packen war, glaube ich, noch das Einfachste, aber alleine das ist für so eine kleine Weltreise, auch wenn es erstmal nur Neuseeland ist, ist alleine das ist, wenn man es noch nie gemacht hat, schon eine kleine Herausforderung und an was man alles so denken muss und Flüge buchen an sich selber war gar nicht so ein Problem. Und der ging dann eben, weil es bei mir vom Erzgebirge aus am meisten Sinn hat, ging es dann von Prag und von Prag dann über einen Zwischenstopp in Doha sollte es nach Auckland gehen.
Sollte.
Sollte. Ja, also es kam dann doch sehr anders als geplant. Genau in dem Moment, wo das Flugzeug quasi die Grenze von der Türkei zum Iran überschritten hat und so in den Iran reingeflogen ist, genau exakt diesen Moment hat der Iran beschlossen, einen Raketenangriff auf Israel zu starten. Da waren wir gerade quasi dann mitten hereingeraten und das Flugzeug musste dann quasi umkehren.
Du sitzt in dem Flugzeug. Was kam da für eine Durchsage?
Also zunächst fliegt man erstmal stundenlang geradeaus und plötzlich dreht das Flugzeug eine Kurve. Also es war definitiv kein Looping, aber man hat gemerkt, dass es nicht einfach so eine normale Kurve ist, weil das Flugzeug wirklich einmal sich komplett geneigt hat. Und dann hat man auf dem Bildschirm gesehen, dass es einmal komplett in die entgegengesetzte Richtung wieder zurückging. Und das kam mir schon sehr komisch vor. Ich habe aus dem Fenster geschaut und da ist tatsächlich dann Stück für Stück überall das Licht ausgegangen am Boden. Dann hat man sich umgeschaut und alle waren irgendwie nervös und man hat so geschaut, warum? Weil was passiert hier gerade? Und dann haben wir tatsächlich im Flugzeug 5 Stunden lang Kreise geflogen über der Türkei.
War da so eine Unruhe bei Stewardessen oder
Ja,
Flugbegleitern?
definitiv. Also ich habe vor allem noch dieses eine Bild im Kopf, beziehungsweise erinnere ich mich dran, dass diese eine Stewardess sehr, sehr besorgt war. Also sie hatte sich dann hingesetzt und hat die ganze Zeit telefoniert und hatte auch wirklich einen Gesichtsausdruck, der war extremst besorgt, extremst verunsichert. Und das habe ich so. Also es war überhaupt mein erster Flug, aber ich wusste in dem Moment schon, irgendwas ist da komisch. Irgendwie, das passt so überhaupt gar nicht. Ja.
Und sag mal, warum ging da immer das Licht aus? Du hast gesagt, da ging dann so nach Stück für Stück das Licht aus unter euch?
Ich vermute, weil sie einfach mit dem Gegenschlag gerechnet haben. Und jedes Licht ist ja ein potenzielles Ziel. Danach war es irgendwie, ja, wie im Film. Also das hat sich nicht mehr echt angefühlt, irgendwie dann.
Wie ging es danach weiter? Ihr seid dann gelandet, du bist aus diesem Flieger rausgekommen. Wie ging die Planung für die Neuseelandreise weiter?
Also in dem Moment in Ankara wurde gar nichts geplant. Das war eine Sache, die ich im Nachhinein sehr beängstigend fand, wie passiv und ausgeliefert man der Situation war. Ich habe mir halt zumindest gedacht, okay, bist du an einem besseren Ort, jetzt bist du raus aus dem Flugzeug, jetzt wird so alles gut, jetzt, was auch immer passiert, irgendwie
Geht's
wird
weiter?
es, ja. Es gab auch zunächst kein WLAN, also man konnte jetzt auch nicht einfach mal nachschauen, was überhaupt los ist. Also in dem Moment wusste immer noch keiner, was eigentlich passiert ist. Es gab keine Toiletten, die waren tatsächlich zu, wurden irgendwann von anderen quasi von anderen Passagieren wurden die dann irgendwann, das war so eine Schiebetür und die wurde dann irgendwann mehr oder weniger gewaltsam aufgemacht. Und es gab eben auch nichts zu essen und nichts zu trinken. Und das ging so erstmal bis am nächsten Morgen. Und das war eine sehr, sehr schwierige Stunden für mich oder auch für uns damals. Und wir haben dann auch quasi, trotz dass wir kein WLAN hatten, mobile Daten genutzt, was dann auch ziemlich teuer war im Nachhinein, einfach um unseren...
Was hat das gekostet?
Ich glaub 50 Euro war das insgesamt für, aber es war ja nicht viel Datennutzung. Einfach um unseren Eltern Bescheid zu sagen und uns zu melden, ja, uns geht's gut. Also sie waren auf jeden Fall extremst froh von uns zu hören, weil sie sich extreme Sorgen gemacht haben. Also kurz vor Ankara muss das Flugzeug wohl einfach verschwunden gewesen sein. Also das war auf Flightradar einfach nicht mehr sichtbar. Und dann saßen sie da irgendwie da und haben probiert, mich zu erreichen, was ja nicht funktioniert hat, weil ich keinen WLAN hatte.
Ja, wir hören mal rein, welche Nachrichten Niklas Eltern im Oktober hörten.
Der Iran hat etwa 180 Raketen auf Israel abgefeuert. Dies sei eine Reaktion auf Terrorakte Israels gegen den Gazastreifen und den Libanon, so das iranische Militär.
Da waren sie schon extremst besorgt. Also das muss wirklich sehr, sehr schlimm gewesen sein.
Was ist passiert bis im Januar, als du in Neuseeland gelandet bist?
Es ging dann mit einem Ersatzflieger irgendwann nach Doha. Und als wir dann endlich am Schalter waren, hieß es, ihr habt jetzt die Option, nach Kuala Lumpur zu fliegen und dort nochmal zu warten und dann nochmal diesen 15-Stunden-Flug von dort nach Neuseeland zu machen. Und da wir beide mit der Situation überfordert gewesen waren und haben wir uns dann wirklich sehr schweren Herzens entschieden, okay, wir fliegen zurück, weil wir wussten nicht mal, wo Kuala Lumpur lag in dem Moment.
Für alle, die jetzt zuhören und sich fragen, wo liegt denn Kuala Lumpur? Hauptstadt von Malaysia.
Ja. Ist tatsächlich, wäre das sogar eine relativ gute Route gewesen, aber das weiß man erst hinterher. Und ab dann war es ein bisschen eine schwierige Zeit, einfach weil ich war voll auf Neuseeland ausgelegt und ich wollte auch unbedingt noch nach Neuseeland, hatte aber auch sehr, sehr viele erstmal Bedenken, Ängste, habe sehr, sehr viel nachgedacht, einfach nach dem, was in dem Flugzeug an sich passiert ist. Ja, dann ist das auch so ein bisschen quasi meine damalige Beziehung so ein bisschen kaputt gegangen, aber es war definitiv klar, dass meine Ex nicht mehr nach Neuseeland wollte, vor allem ganz extrem, ich war offen für andere Möglichkeiten, aber sie wollte auch nicht länger von zu Hause weg. Und für mich kam das aber nicht in Frage. Ich wollte, wie gesagt, ich wollte rausgehen, wollte die Welt sehen. Ja, das war dann, es kam dann quasi irgendwann zur Trennung.
Der Flug war komplett bezahlt und verfallen?
Ja, also ich habe von diesem ganzen Flug gar nichts zurückbekommen. Da waren zwei Begründungen. Die erste war, es war höhere Gewalt. Und die zweite war, sie haben ja einen Rückflug bezahlt, der ja freiwillig war, in Anführungszeichen. Und habe dann gedacht, okay, das wird zwar jetzt nochmal absolut nicht leicht, aber ich kann auch probieren, alleine nach Neuseeland gehen. Und diese Entscheidung ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Deswegen hat es auch bis Januar gedauert, bis ich soweit war, das dann zu entscheiden, weil ich mir das eben auch am Anfang absolut nicht zugetraut habe, überhaupt alleine ans andere Ende der Welt zu fliegen oder nach der Erfahrung auch. Man muss dann jede Entscheidung alleine treffen und muss quasi durchgehend in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, kann nicht sagen, hey, ich habe heute mal einen schlechten Tag, kannst du dich mal um das und das kümmern?
Wer hat das alles bezahlt? Flüge, Startkapital, wie viel hattest du?
Ich hatte Ersparnisse und dann haben mir aber schon meine Eltern auch sehr geholfen dabei. Ich habe dann sehr, sehr kurzfristig mich noch bei einer Organisation angemeldet, auch mit so auf Wunsch meiner Eltern, um eben nicht ganz so alleine zu sein, sondern zumindest jemanden zu haben, der in dem Land eben schon ist.
Wie hieß die Organisation?
Auszeit Neuseeland, mit der bin ich hier.
Was hat das gekostet?
Die Organisation, ich glaube, das waren so 600 Euro. Ich habe zum Beispiel auch bei der Organisation, trifft man ja erstmal Reisende, die quasi auch erstmal frisch ankommen und dann hier unterwegs sind. Und ich habe da zum Beispiel auch jemanden kennengelernt, mit dem habe ich die ganze Zeit in Nelson unterwegs. So gesehen hätte ich dann eben auch die Leute dort nicht kennengelernt. Und die ersten Tage war eben auch dann das Hostel quasi schon gebucht und man hat so ein bisschen Einführungsseminar bekommen.
Und allein dafür ist es das Geld ja schon wert. Stell dir mal vor, du wärst jetzt alleine angekommen, allein ins Hostel, hättest noch gar nicht gewusst, wie es läuft, wäre doch komisch gewesen.
Das stimmt, ja. Und ich muss auch sagen, es ist auch bequem teilweise.
Wie war eigentlich der Flug?
Also ich muss sagen, der Flug war überraschend angenehm. Und dann habe ich mich da aber auch mit der Organisation tatsächlich, das hat es eben auch gebracht. Ich bin von Frankfurt aus geflogen und dort habe ich eben jemanden kennengelernt, der mit derselben Organisation unterwegs ist, denselben Flug. Und ab dann ist es einfach leichter tatsächlich, wenn man da noch jemanden irgendwie so einen gewissen Anschlusspunkt hat. Dann hat mir das auch echt gefallen, die Welt von oben zu sehen, Start und Landung. Also ich suche mir immer einen Fensterplatz jetzt raus, weil das einfach wirklich spannend ist, durch die Wolken zu fliegen und dann einfach die Landschaften zu sehen. Auch gerade in der Anflug auf Singapur ist mega spektakulär.
Was ist da so spektakulär?
Man fliegt quasi erstmal über das Meer und dann taucht so die Skyline quasi am Horizont auf. Und was dann beeindruckend war, war diese Meeresstraße, weil das wirklich unzählige Schiffe sind. Also da ist ein Meer an riesengroßen Schiffen und dann je weiter runter man kommt, desto mehr kleine Inseln sieht man auch und das war einfach spektakulär so zu sehen. Und ja, dann auch in Auckland ankommen und es ist dann schon so ein Abenteuer und es hat dann aber auch Spaß gemacht. Das muss ich schon sagen. Das war einfach auch cool. Also das hätte ich mir wesentlich schlimmer vorgestellt im Vornherein.
Erste Eindrücke in Auckland.
Als ich drüber geflogen bin, war ich begeistert. Man ist endlich in Neuseeland und die Landschaft ist ja doch irgendwie schon mal ganz anders als zu Hause und es wirkt alles so grün und man hat beim Anflug das Meer gesehen und dann vom Flug quasi von Auckland nach Nelson hat man auch Teile von dem Taranaki gesehen, von dem Vulkan. Das ist natürlich aus der Luft auch sehr, sehr schön, wenn man da die Möglichkeit hat, den so aus dem Flieger zu sehen. Und dann bei der Landung in Nelson eben auch die Küste, die Berge und das war schon echt toll.
Wie ging es dann weiter?
Ja, so die ersten Tage erstmal ankommen. Wir wurden tatsächlich in Nelson vom Benny wurden wir tatsächlich abgeholt vom Flughafen.
Der war Deutsch?
Ja. Der spricht Deutsch. Bei der Fahrt war ich schon, wow, du fährst das erste Mal durch und diese Begeisterung für Dinge, die aus jetziger Sicht mehr oder weniger normal sind, aber wenn da plötzlich Palmen stehen und die Häuser sehen ganz anders aus und es ist alles so grün irgendwie und die Luft ist anders, irgendwie frischer und ja, das war, die ersten Eindrücke waren tatsächlich einfach nur Begeisterung und einfach nur Staunen. Also viel mehr, ja. Und dann ging's ins Hostel. Das war schon erstmal eine Umstellung.
Das erste Mal in einem Hostel gewesen?
Ja.
Wie ist das?
Das war eine Umstellung. Also, nee, also das war, da war ich schon sehr überfordert am Anfang. Also die erste Zeit war einfach nur noch Überforderung.
Schreib mal für alle, die jetzt denken, ja, ich kenne vielleicht ein Hotel oder ein Airbnb. Was macht ein Hostel zum Hostel?
Also zunächst einmal ging das damit los, dass man einen Haufen kleinere Probleme hatte, die sehr, sehr lustig sind im Nachhinein. Zum Beispiel, man stand vor einer Tür und wusste absolut nicht, wie sie aufgeht, weil, also es ist jedem Hostel anders, aber das Hostel, was ich hatte so komische Türknaufe und man wusste, wo man dann nochmal so drehen muss quasi innen, um diese...
Drehen und drücken in Neuseeland, ne? In der Mitte ist ein Knopf, den drückst du und dann drehst du.
Ja, und dass die eben auch, wie man die auch zuschließt und alles, das war alles neu, es war alles ungewohnt und wenn man rausgeht, muss man erstmal quasi andere Linksverkehr. Ja, also man muss sich dran gewöhnen, dass man die richtige Straßenseite schaut. Als Fußgänger geht das auch noch.
Aber man erkennt die Europäer daran, dass sie rechts laufen, weil Neuseeländer laufen links.
Und das mittlerweile, ich habe das so ein bisschen beobachtet, mittlerweile laufe ich tatsächlich die Hälfte der Zeit ungefähr links, die andere Seite nimmt. Aber...
Was war noch neu im Hostel? Mehr Bettzimmer?
Ja, auch. Hat mich persönlich gar nicht so extrem gestört, außer dass man nachts irgendwann nicht mehr Lärm machen kann, also Sachen packen zum Beispiel. Und was eher war, ich habe alles Mögliche vergessen. Also man muss dann echt auf seine Sachen, dass man zumindest weiß, wo sie sind und so sein System halt auch zu packen, weil ich habe irgendwie, bei mir war es ein riesengroßes Chaos, als ich dann angekommen bin mit meinem Rucksack da und dann habe ich irgendwie die Sachen, die ich brauche, ausgepackt und dann lag das da so verstreut quasi im Hostelzimmer herum oder auch Hostelküchen, das ist ja sowieso nochmal so ein...
Ja, erzähl mal, wir haben uns ja auch in der Hostelküche kennengelernt, du wirktest da relativ organisiert, wie war es damals?
Also ganz am Anfang, wow, also das sind halt wieder Kleinigkeiten, die anders sind, also... zum Beispiel, dass, also das weniger man mit Schwämmen, sondern mit diesen Bürsten sauber macht, halt alles Kleinigkeiten, aber alles Kleinigkeiten, an die man sich erstmal irgendwie gewöhnen muss. Und dann eben auch, dass man nicht weiß, wo in der Küche irgendwas ist. Und da kommt man auch an und so, okay, man muss ja, also in Hostels beschriftet man seine Essenstüte und sein Essen und in der Regel mit Checkout-Datum und allem Möglichen. Also Zimmernummer, Name, dass es eben nicht weggeschmissen wird und dann packt man das eben in den Kühlschrank. Aber überhaupt, okay, wo sind jetzt die Labels? In welchem Zimmer war ich nochmal? Damit geht's schon los. Dann gab's in dem Hostel zum Beispiel keinen Stift. Dann rennt man hoch und sucht seinen Stift und dann, ja. Also,
es dauert alles ein bisschen, ne?
Alles ein bisschen, sich da zurechtzufinden. Und vor allem in der Küche, wenn man dann gar nicht weiß, wo alles ist. Das dauert auch erstmal ewig und man fühlt sich, wenn man da ankommt, so extrem aufgeschmissen da. Also, ja, oder auch, ich muss auch sagen, im Supermarkt. Das war auch nochmal eine komplett andere Sache im Supermarkt. Man ist angekommen und zum einen hat man dieses, für mich in dem Moment eben gerade nach Abitur und Zuhauseleben auch neu. Man läuft nicht mehr in den Laden und kauft einfach die gewohnten Dinge, sondern man überlegt sich, was will ich eigentlich essen, was brauche ich dafür und was kosten gewisse Dinge, weil die Supermarktpreise sich schon unterscheiden von denen in Deutschland.
Sag mal.
Also ich habe das Gefühl, es ist sehr, sehr vieles teurer. Vor allem Käse, Wurst, generell Milchprodukte, auch Eier sind schon ziemlich teuer, würde ich sagen. Das war neu und dann aber auch einfach, was ist wo? Weil die Supermärkte sind meiner Meinung nach fast gleich oder ein bisschen besser ausgestattet, weil es gibt wirklich eine riesengroße Auswahl. Aber ich habe Stunden im Supermarkt verbracht, in denen ich einfach nur immer wieder im Kreis gegangen bin, weil man plötzlich sich überhaupt gar nicht mehr zurechtfindet und war dann irgendwann schon fast am Verzweifeln, weil ich halt gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass du...
Wo sind die Nudeln?
Ja, ganz genau, dass du das einfach nicht findest. Ja gut, also ich meine, darauf, dass alles auf Englisch ist, ist klar, daran gewöhnt man sich, aber am Anfang einfach nur sich da zurechtzufinden und das war eben alles neu.
Geht auch total vielen so. Ich meine, du kennst die Produkte nicht, es steht alles anders, es sind riesige Verpackungen. Man weiß nicht, ist das jetzt Milch oder ist das Sahne? Es ist ja auch, die Milch ist ja nicht mehr im Tetrapack, sondern auf einmal wie in so einem Waschmittelkanister, weißt du, so eine Plastikding.
Ganz genau. Und ich habe auch, schon Monate gebraucht, bis ich mal rausgefunden habe, wie man es hinbekommt, einen Apfelmus zu bekommen.
Erzähl, wie kriegst du Apfelmus in Neuseeland?
Du fragst nach Applesauce. Und dann hast du Glück, in manchen Supermärkten zeigen sie dir das, in manchen gibt es das tatsächlich einfach nicht.
Siehst du, und mein Mann, der Neuseeländer, der sagt immer, wir kaufen eine Dose Äpfel in der Dose und dann wird daraus mit einem Pürierstab Apfelmus.
Ja, so geht's auch. Das geht auch absolut, aber dann braucht man auch wieder ein Hostel, was einen Pürierstab hat. Ja. Was war's denn noch? Ach so, Brot.
Es gibt kaum Brot.
Es gibt kaum vernünftiges Brot hier, sondern sehr, sehr viel Weißbrot. Und das ist für den Anfang okay, aber nach einer Weile wird man halt einfach nicht satt von und man vermisst schon einfach das schöne, gute deutsche Brot, jetzt mal ganz klischee-mäßig.
Du warst in Nelson. So bis jetzt gerade hast du dich so ein bisschen akklimatisiert. Wie ging's weiter? Wie ging deine Planung weiter? Wolltest du arbeiten? Wolltest du reisen?
Ich wollte erstmal irgendwas mehr oder weniger Sicheres haben. Und habe mich dann sehr, sehr schnell nach Woofings umgeschaut, weil ich schon gedacht habe, dass es unrealistisch ist, so schnell einen Job zu finden und weil ich ein Woofing mache.
Woofing, also das heißt, du arbeitest für Unterkunft und Essen.
Ja, Work for Accommodation. Das heißt, man arbeitet in der Regel auf einer Farm. Es sind aber teilweise auch einfach Stadthäuser, wo man sich dann um den Garten kümmert oder im Haushalt mithilft. Das ist sehr, sehr verschieden, sehr, sehr divers. Da gibt es alle möglichen Sachen. Aber meistens ist es Farmarbeit. Man arbeitet auf einer Farm, in der Regel 4-5 Stunden und bekommt dafür irgendeine Art von Unterkunft. Das reicht von Zimmern in der Wohnung bis zu Holzhütten oder Campingwagen, alles Mögliche und eben was zu essen.
Wie viele unterschiedliche Woofing-Location hattest du? Also man meldet sich da an, man schreibt die Leute an.
Also ich habe mir schon von zu Hause quasi ein Profil erstellt. Ich habe dann vielleicht 5 Tage, bevor es klar war, dass ich eben aus dem Hostel mal wieder raus möchte in Nelson, habe ich dann 20, 25 Texte geschrieben. Das war eben auch praktisch, weil die Organisation da schon so einen Text vorbereitet hatte, wo man nur noch gewisse Sachen eben anpassen musste. Das war auch am Anfang eben bequem. Natürlich geht es auch gerade mit ChatGPT derartig einfach auch anders zu machen. Und auch wie man so ein Woofing-Profil so gestaltet, dass man dann auch die entsprechenden Zusagen bekommt.
Erzähl mal so ein paar Tipps. Was ist wichtig?
Also ich glaube, der Nummer 1 Haupttipp ist, wenn man einmal wo ein Foto hat, wo man arbeitet, dann macht man das rein. Also egal, ob das auf einer Farm ist, ob man irgendwo im Garten arbeitet, ob man irgendwas anderes hat, das ist der Haupttipp, den ich geben kann. Und ansonsten...
Wie sieht dein Profilbild aus?
Also ich habe tatsächlich verschiedene Bilder. Auf einen arbeite ich mit einer... Also mein Profilbild bin ich beim Äpfelpflücken und auf dem anderen habe ich eine Kettensäge in der Hand und Bäume fällen. Und dann ist eins, wo ich am Steuer von dem Auto bin und... Ach so, eins noch, wo ich auf der Baustelle gearbeitet hier.
Hast du diese Jobs gemacht, wo du das Stoppschild hältst?
Nee.
Nee. Manchmal ist es doch so, wenn du irgendwo eine Baustelle hast, ja, dann wird keine Ampel aufgestellt.
Dass die Personal einsetzen hier in Neuseeland, das ist echt...
Die Ampel ist eine Person und meist auch ein Working Holiday Mensch, ne? Ja. Was ist noch?
Es gibt so Kleinigkeiten, dass man sollte unbedingt reinschreiben, dass man auch bereit ist, körperliche Arbeit zu machen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so empfehlen sollte, aber der Trick ist eigentlich auch vieles viel, viel schöner zu machen, als es eigentlich ist. Also bis prinzipiell kennst du dich erstmal mit allem aus und prinzipiell hast du auch Erfahrung da und da und machst das und das erstmal, egal wie viel du da auch Erfahrung hast. Also man möchte schon ein bisschen bei der Wahrheit bleiben, aber gerade in der Hauptsaison ist da die Konkurrenz so groß, dass man das schon eher alles sehr, sehr euphemistisch darstellen muss, um da, also es geht, sicherlich gibt's immer Wege, aber in der Regel kommt man besser, wenn man erstmal nicht schreibt, ey, ich bin gerade erst hier angekommen, ich habe noch nicht viel gemacht zu Hause, ich habe nur Abi gemacht, sondern man probiert sich dann schon das rauszuschreiben, was eben nützlich sein könnte auf den Farmen.
Dann nimmt man auch mal ein Foto mit einer Kettensäge.
Ich glaube, es kommt immer auch gut, wenn man irgendwie deutlich macht, dass man erstmal offen aufgeschlossen ist, aber auch irgendwie naturverbunden. Das kommt immer gut an, bei gerade auf Farmen.
Und bei Neuseeländern generell.
Neuseeland, absolut generell Neuseeland, ja.
Was hast du gemacht? Welche Tätigkeiten hast du ausgeübt?
Also ich war auf einer Farm und das war aber... Also das war eine über 80-jährige Frau, die diese Farm alleine tatsächlich gehaushaltet hat. Und ich glaube, das waren 60 Acre, also ein riesengroßes Terrain. Da gab es viele Tiere. Wir hatten Schafe, wir hatten Kühe und vor allem, ich glaube, es gab auch ein paar Ziegen, aber mit denen hatte ich nicht so viel zu tun. Und dann gab es noch einen Hund und eine Katze.
Wie hat diese Frau das gemacht mit 80 Jahren?
Sie hat einfach die ganze Zeit gearbeitet und sie hat auch wirklich, die ist derartig fit, sie hat wirklich riesenschwere Sachen gehoben und hat sich alles selber gemacht und um alles gekümmert, wirklich von früh bis Abend. Ich habe da so meinen vollsten Respekt vor, wie man das, also ich habe noch nie jemand in dem Alter getroffen, der so fit ist einfach nur und auch so, wie so viel Kraft auch hat. Und also ich habe aber eben dadurch dann eben auch sehr, sehr viele verschiedene Sachen gemacht und es war auch sehr, sehr gut, dass es eben nicht so eintönig war. Also am Anfang habe ich erstmal Pflaumen gepflückt, schön auf der Leiter, schön hochklettern und danach sehr viel Unkraut gejätet. Da wurden mir erstmal so 20 verschiedene Pflanzen gesagt, die stehen lassen, die nicht, das dahin, das dahin, das dahin. Davon habe ich mir vielleicht 3 gemerkt und muss dann immer nachfragen.
Da wurde nicht gesprüht, hoffe ich.
Nicht im Gemüsegarten. Dann hatte ich teilweise zwischendurch auch richtig, richtig coole Aufgaben. Also vor allem je länger ich dann dort war, ich habe dann zum Beispiel einmal komplett den Rost vom Anhänger und vom Auto entfernt und dann habe ich auch das Fahrrad reparieren dürfen. Das hat auch richtig Spaß gemacht und habe ich auch richtig noch was gelernt dabei. Dann teilweise ging's zum Teich hoch. Das war wirklich mitten in so einem abgelegenen Tal und das Wasser kam halt auch von einem Teich irgendwo oben und da war irgendwas mit der Leitung und dann ging's da erstmal so 2 Stunden lang da hoch, so durch diesen Wald da und zurück. Und dann Holz hacken selber, Holz aufschlichten.
Hast du in deinem Leben schon mal Holz gehackt?
Nee.
Ist schwer, oder?
ja, ist anstrengend. Es ist körperlich anstrengend, aber ich fand es eigentlich ganz okay. Also ich fand es angenehmer als irgendwie die ganze Zeit Unkraut zu entfernen. Also man muss dazu sagen, in Neuseeland, das ist nicht wie in Deutschland, das Zeug wächst wirklich in einer immensen Geschwindigkeit. Und gerade dieses, oh, wie heißt denn, Gors oder die, kommt gerade nicht auf den Namen, diese Kletterpflanze, die alles überwuchert. Ich habe wirklich ewig lang diese Pflanze da irgendwie quasi rausgerissen mit der Hand und irgendwie mit gewissen, also mit den ganzen Tools und Scheren abgeschnitten. Und ja, dann habe ich noch Äpfel gepflückt, das war auch cool. Und ich durfte dann aber eben auch mit dem Quad immer hin und her fahren und mir quasi gezeigt, wie man Quad fährt. Und
überleg mal, was du alleine bei dieser, wenn man jetzt zurückdenkt, ne, dass du, wenn du zu Hause gesagt hast, ich weiß gar nicht, ob ich mir das alleine zutraue, was du allein bei dieser 80-jährigen Frau alles gelernt hast.
Ja. Das war eben dann auch, also mit dem Sprühen, das ist spannend, dass du es angesprochen hast, weil ich bin dann tatsächlich auch am Nachmittag mit so einem Giftkanister auf dem Rücken rumgerannt und habe erstmal so ein riesen Gelände voll Gors quasi, also diese diese Stachelpflanze, die einfach alles überwuchert, erstmal befreit. Das war ein bisschen anstrengend. Das war so das, was ich so nicht gern gemacht habe, weil es eben auch richtig warm war und dann hast du ja diese Schutzkleidung und nee, das war einfach nicht so der.
Und vor allem, wenn du sagst, naja, nicht beim Gemüsegarten.
Naja, das heißt ja auch Work on Organic Farms.
Du hast recht. Es heißt ja, Woofing ist ja Willing Workers on Organic Farmen. Also Arbeiter auf Biofarmen. Das heißt, die darf da eigentlich weder sprühen.
Sie meinte halt auch wirklich, dass sie das halt alleine wirklich nicht, dieses ganze Unkraut da wegmachen konnte. Und sie hatte da jemand da auf der Farm, der damit geholfen hat. Der ist aber dann irgendwann auch quasi weitergezogen. Und ja, sie hat auch überlegt, ob sie die Farm irgendwie Teile davon verkauft, weil es eben zu viel war an Arbeit. Fand es aber zum Beispiel auch cool, dass wir dann abends immer quasi zusammen gegessen haben, zusammen gekocht haben. Das war sehr, sehr cool.
Warst du der Einzige da?
Ja, das war ein bisschen schade, das hatte ich mir, weil es war darauf ausgelegt, dass da mehrere sind. Also ich habe in so einer kleinen Holzhütte quasi gelebt und das war darauf ausgelegt, da gab es verschiedene Hütten und die Hütten waren eben auch relativ groß. Das war eben tatsächlich so, dass da irgendwie, ja, Freunde oder ein Pärchen oder was auch immer da und ich war in diesem ganzen Hof eben gerade alleine. Ist aber im Nachhinein auch gar nicht schlimm gewesen. Der Hund ist quasi so mein Freund dann geworden. Es ging früh irgendwann los, danach hatte ich Mittagspause, habe mir selber was zu essen gemacht mit Lebensmitteln, die ich quasi gestellt bekommen habe. Und danach waren nochmal, je nach Wetter, nochmal 2, 3, 4 Stunden Arbeit. Und dann hatte ich aber auch frei und dann bin ich meistens nach der Arbeit einfach schwimmen gegangen, weil es war an so einer Schlucht, total schön, so ein kleines privates Paradies mit so einem schönen Steinstrand und dann kommt man da richtig schön schwimmen im Fluss.
Was hast du als 19-Jähriger von einer 80-jährigen Frau gelernt? Ich meine, da liegen ja mehr als 60 Jahre dazwischen. Das ist ja Wahnsinn.
Was ich dort vor allem gelernt habe, war dieses Ding von wegen Sachen einfach machen. Also sie hat sich zum Beispiel irgendein Tool gekauft, dann ging die Kettensäge nicht und dann haben wir da dran getüftelt, wie man diese Kettensäge quasi bedient, ohne dass wir uns vorher da groß richtig lang mit beschäftigt hätten. Es war diese Mentalität von wegen, ja, man macht das jetzt einfach. So, egal was es war oder auch dieses, also ich fand dieses unglaubliche Zeitmanagement und diese Mentalität von wegen, ja, also man muss sich jetzt um die Tiere kümmern und macht das und das und sie hat wirklich die ganze Zeit eigentlich nur mehr oder weniger mit ihrer Farm da gearbeitet und das fand ich irgendwie sehr beeindruckend, wie man das so durchziehen kann und damit halt auch ja zufrieden sein kann quasi.
Wie ging's weiter?
Also ich habe mir dann schon während der Zeit dort eine Arbeit gesucht, eben weil ich auch nicht so, weil quasi die Ersparnisse ein bisschen dezimiert worden sind durch den Flug. Ich hatte dort auch nur an einer Stelle auf der Farm WLAN und musste immer mit dem Fahrrad hinfahren, um kurz WLAN zu haben dann abends und habe mich abends da dann noch hingesetzt und habe das quasi gemacht. Da bekommt man auf so Backpacker-Shop-Boards, da habe ich eigentlich kaum eine Rückmeldung bekommen. Das ging gar nicht, das war irgendwie schon sehr schwierig und habe dann irgendwie auf Facebook Leute angeschrieben und da hatte ich dann in Motueka, was auch nicht weit weg ist, hatte ich dann quasi eine Zusage, wo ich hingehen kann und mir das anschauen kann und dann im Restaurant quasi Teller waschen kann. Und Dann habe ich aber an dem Abend noch eine Zusage bekommen von jemand, der gesagt hat, hey, ich betreibe einen Kaffeestand, ich suche noch Leute. Dann habe ich angefangen, da in dem Café quasi, also in einem Kaffeestand zu arbeiten. Ja.
Das heißt, du hast dann auch Geld verdient?
Ja. Ja.
War das gutes Geld?
Das war Mindestlohn, der war bei 23 Dollar irgendwas. Und das ist jetzt, sage ich mal, auch im Vergleich zum Mindestlohn in Deutschland und auch, ich muss auch schon sagen, den Kosten einfach in Neuseeland, die man hier für Lebensmittel und alles Mögliche hat, schon echt wenig. Die Vorstellung, dass man hierher kommt und dann schnell einfach einen Job findet und da auch schnell einfach gut Geld mitverdient, die ist leider, ich glaube, nicht mehr. Ich glaube, das war mal besser, aber die ist nicht mehr so gegeben, habe ich so erfahren einfach.
Also in unseren Interviews ist es so, dass alle das bestätigt haben, was du gerade sagst. Die einzige, die mal das Land mit mehr Geld verlassen hat, als sie gekommen ist, die hat Woofing gemacht, um Unterkunft und Essen zu haben. Und zusätzlich zu diesen 4 Stunden, die sie da arbeiten musste, hat sie sich noch einen Job gesucht und hatte dann immer krass 6 Wochen durchziehen, arbeiten und Woofing und dann frei. Und die hat am Ende mehr Geld, als sie gekommen ist. Aber es ist natürlich auch eine...
Ja. Das ist hart. Da ist man sehr, sehr viel am Arbeiten in diesem schönen Land.
Ja. Was hast du an schönen Dingen gemacht? Nur für dich?
Ich habe sehr, sehr viel gereist und haben wir am Anfang auch schon mit den Leuten von der Organisation sehr, sehr viele coole Sachen in Nelson gemacht. Also wir haben dann zum Beispiel mit fast allen Leuten, die gerade im Hostel zusammen waren, sind wir dann an den Strand und haben erstmal so ein Barbecue gemacht. Das war somit das Erste, wo ich sage, das war wow, das war richtig toll. Und dann haben wir eine Tour.
Was war da so schön an diesem Barbecue?
Erstmal dieses, man ist in dieser schönen Stadt, man ist am Strand und dann aber auch einfach die Gemeinschaft an Reisenden und zusammen was machen und einfach unter sehr vielen jungen Leuten zu sein, aber auch mit sehr, sehr vielen verschiedenen Hintergründen einfach und das dann irgendwie, aber trotzdem eben alle zusammen quasi an einem Tisch sitzen und zusammen was machen, obwohl man sich teilweise wirklich gar nicht kennt, das war schon eine coole Erfahrung. Das war eben so diese erste Erfahrung in die Richtung. Und dann haben wir einen Tagesausflug in den Abel Tasman gemacht. Das war auch echt wunderschön. Und
Nelson hat schon echt einen guten Spot, ne? Egal ob du wandern oder Wassersport oder Fahrradfahren, es ist alles da.
Ja, Nelson hat irgendwie alles. Dadurch, dass man die Berge hat und diese 4, Nelson Lakes, Abel Tasman, Marlborough Sounds und Koorangi. Ja, 4 Nationalparks drumherum hat.
Gutes Wetter.
Ja. Sunny Nelson.
Werbung. Und genau hier in Nelson sitzt auch unser heutiger Werbepartner, die Bildungsberatungsagentur Study Nelson. Ihr hört in dieser Episode, wie wichtig für Niklas eine Organisation vor Ort war. Nicht alleine fliegen müssen, Anschluss finden, einen Ansprechpartner haben, Einführungskurse, Hilfe bei der Jobsuche oder beim Autokauf. Diesen Service hat er von der Agentur Auszeit Neuseeland bekommen, welche eng mit unserem Werbepartner Study Nelson zusammenarbeitet. Study Nelson kann all das und auch noch viel mehr. Betreutes Gap Year nach der Schulzeit, Familienauszeiten, also wenn die ganze Familie nach Neuseeland gehen möchte, oder die Kinder machen hier einen Schulaufenthalt, allein oder leben in einer Gastfamilie und werden von Study Nelson dabei begleitet. Das Team vor Ort spricht Deutsch, berät kostenlos und das Beste, sie sind wirklich hier vor Ort. Sie leben und arbeiten mitten in Neuseeland. Die kennen sich aus und wir kennen sie vor allem persönlich. Außerdem gibt's auch Ansprechpartner in Deutschland. Ganz große Empfehlung. Und für alle HörerInnen von Holy Sheep gibt's nochmal 100 Euro obendrauf. Einfach bei der Anfrage Holy Sheep angeben. Werbung Ende.
Und danach, vor allem durch Kontakte, wo ich andere noch kannte vor der Organisation, sie haben eben dort bei einer Gastfamilie gewohnt und eben auch dann gearbeitet. Und am Wochenende haben wir halt immer schön frei. Und da haben wir zum Beispiel auch eine Wanderung auf dem Mount Arthur Summit gemacht. Das war auch so diese erste, sag ich mal, richtig coole Erfahrung, dieses richtig krasse Wanderung, weil wir dann auch unter so einem Felsvorsprung gezeltet haben und unser eigenes Feuerchen gemacht haben, mitten in der Wildnis und diese weite Natur und diese beeindruckende Landschaft da zu sehen und dann auf eigene Faust eben solche großen Wanderungen zu unternehmen und dann auch wir sind da mit einem Auto von jemandem hingefahren und diese Straßen lang zu fahren und dann diese Schotterpisten lang da bis zu diesem Carpark. Das war schon das erste so große Abenteuer dann so um Nelson herum.
du bist ja jemand, der sich fürs Wetter interessiert und auch für Natur. Du hast in Neuseeland so ein bisschen auch eine Faszination für Gletscher entdeckt.
Ja, habe ich. Ich muss dazu sagen, ich war vorher schon teilweise im Urlaub in den Alpen und habe aus der Ferne Gletscher gesehen und habe gesagt, okay, da willst du eigentlich mal näher hin. Das hat sich damals nicht ergeben. Und als ich nach Neuseeland wollte, habe ich dann gesehen, okay, hier gibt's wahnsinnig viele Gletscher, hier gibt's naturmäßig wahnsinnig viel zu sehen. Und so war es für mich quasi so ein Ziel vorher schon, okay, ich möchte mal richtig nah an Gletscher rankommen. Und ich bin dann nach Nelson die Westküste runtergereist, also an Franz Josef vorbei, und habe da schon einen Gletscher gesehen, war beeindruckt. Dasselbe dann später nochmal bei Mount Cook. Und dann dachte ich aber, eigentlich möchte ich näher an so einen Gletscher ran. Also mal richtig rangehen, richtig draufgehen eigentlich. Und da kann man hier Hubschraubertouren unternehmen.
Wer Geld hat, kann das machen.
Ja, die sind sehr, 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 sehr teuer. Ja. Deswegen habe ich mich dann auch nach einer Weile dagegen entschieden und habe dann aber, als ich eigentlich schon bei meiner Reiseroute ganz woanders war, habe ich mich dann entschieden, doch nochmal zurückzufahren zu einem Ort, wo man wirklich an einem Gletscher hinlaufen kann.
Wie hast du davon erfahren?
Also man fragt Leute. Das ist das. Also ich kann jemand, der mit der Organisation hierher ist, der hat das gemacht. Allerdings, also das wusste ich schon vorher, dass er das gemacht hat, aber ich habe das damals noch nicht, überhaupt noch gar nicht für mich irgendwie im Bereich des Möglichen gehalten, weil ich kein Auto habe. Und er ist damals mit einem Kumpel mit dem Auto eben hin. Und weil ich damals auch absolut mir nicht zugetraut hätte, solche Übernachtungswanderungen oder eben auch überhaupt so lange Wanderungen alleine quasi, wie soll ich sagen, durchzustehen ist das falsche Wort, aber zu planen, zu unternehmen und dann diese Verantwortung auch zu übernehmen, beziehungsweise das einfach so, ja, das einfach so durchzuziehen. Da war ich einfach noch nicht, als ich in dem Ort war, an dem Punkt, dass ich da, man muss ja dann auch irgendwie zum Start kommen, alles Mögliche, an dem Punkt, dass ich sage, das mache ich jetzt. Und bin dann erstmal vorbeigereist. Und ich wusste dann, dass dieser Ort existiert und habe dann nochmal recherchiert.
Wie heißt dieser Ort?
Das ist der Booster Glacier. Der ist quasi in der Mitte vom Haast Pass, also zwischen Haast und Wanaka.
Wir geben mal hier schon mal gleich eine Warnung. Das ist nicht für jedermann gedacht, was du da gemacht hast. Und auch nicht, wir erzählen gleich eine Geschichte, die auch ziemlich, wo man merkt, warum ist es nicht für jeden gemacht?
Es ist wohl sehr gefährlich. Also der Gletscher und auch der Weg dahin birgt gewisse Gefahren. Und das war ich mir aber auch bewusst, ich habe mich quasi vorher vorbereitet.
Wie?
Also erstmal, indem ich eine ganze Weile drüber nachgedacht habe, ob es das quasi wirklich wert ist für mich, den ganzen Weg nochmal zurückzufahren und dann sowas zu machen. Und ich muss auch sagen, ich habe diese eine Wanderung mit Übernachtung mit Freunden schon gemacht und dann später habe ich nochmal mit anderen Leuten zusammen den kompletten Kepler-Track gemacht. Also was dadurch eben auch erfahren, was ist wichtig mitzubringen, was muss man einpacken, wie muss man seinen Rucksack packen, um das ganze Zeug quasi tragen zu können, einfach gewichtsmäßig und auch ranzukommen, wie muss man sich vorbereiten, also sprich, nimmt man zum Beispiel so ein Emergency Beacon mit, was einen dann lokalisieren kann im Notfall, was braucht man an Essen? Wie viel braucht man an Essen? Auch selber erfahren, wie viel brauche ich an Essen? Und dann, wie wichtig es eben auch ist, nochmal eine Notfallration einzupacken.
Kepler Track, ganz kurz, das ist einer der 11 Great Walks in Neuseeland. Das sind die mehrtägigen Wanderungen, wo man so meist so 3-4 Tage wandert und dann übernachtest du in einer Hütte. Die Hütte hat eigentlich nichts außer Mehrbettzimmer und Möglichkeiten zu kochen. War das deine erste mehrtägige Wanderung?
Ja. Also, wenn man diese eine Übernachtung bei Mount Arthur nicht reinzählt, dann war das die erste mehrtägige Wanderung. Und die habe ich aber mit Freunden gemacht. Und einer davon ist jetzt auch schon 10 Monate in Neuseeland. Also der hat schon mehrere gemacht. Der kannte sich da richtig gut aus. Und der hat mir da auch viel gezeigt. Beziehungsweise bekommt man eben auch dann viel mit, wie man sich da auch auf der Wanderung selber quasi die Zeit einteilt. Auch was man dass auch nicht zu unterschätzen ist, was man überhaupt an Klamotten anzieht und mitnimmt, was man im
Winter. Sag mal die wichtigsten Sachen, Niklas. Was hast du vorher noch nie gehört oder gar nicht drüber nachgedacht? Und was waren so die wichtigsten Learnings vom Kepler-Track und auch so ein bisschen deine Vorbereitung für die Gletscherwanderung?
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich ein vernünftiges Kleidungskonzept ausdenkt und vor allem nicht den Fehler macht, beim Weg zur Hütte seine ganzen Sachen schon anzuziehen, sondern man darf eben, muss aufpassen, dass man quasi die Kleidung nicht nass schwitzt, weil man dann eben friert und braucht eben auch verschiedene Layer. Also ein Base Layer und dann am besten noch zwei oben drüber, einer gegen Regen und einer, der halt ein bisschen wärmt einfach.
Also Layer heißt Schichten, dass man so Zwiebelprinzip, ne? Und was mein Learning war, irgendwie so niemals Baumwolle. Das war mir irgendwie nie klar.
Ich muss sagen, ich hatte einen Baumwollpullover mit, aber den habe ich nicht beim Wandern getragen, sondern in der Hütte dann. Also das ist auch schön, wenn man was hat, was tatsächlich, wo man weiß, es ist bequem und warm, aber das darf man eben dann nicht beim Wandern tragen, weil dann ist es eben nass und kalt. Ja, Essen, also diese abgepackten Mountain.
So frozen, so gefrier. Eigentlich wie so eine 5-Minuten-Terrine, aber so fancy verpackt in so einer Tüte, ne?
Genau, die sind sehr, sehr praktisch. Und es ist ganz wichtig, genug Essen mitzunehmen. Also man sollte niemals beim Essen sparen. Und dann kann man sich auch gut überlegen, was man mitnimmt, um ein bisschen aufs Gewicht zu achten. Also, was ist denn praktisch? Also gut.
Hattest du Peanut Butter dabei, Erdnussbutter?
Nein, weil mir das nicht schmeckt.
Okay, weil das haben immer viele dabei. Wraps und Peanut Butter ist so das Ding, ne?
Wraps ist tatsächlich eine sehr gute Sache, weil die machen sehr, sehr gut satt. Und dann kann man alles Mögliche dazu essen oder zur Not eben auch gar nichts dazu. Ansonsten habe ich tatsächlich Haferflocken mitgenommen mit Milchpulver. Das ist praktisch und...
Und auch billig.
Ja, und Nüsse sind dann schon nicht mehr billig, aber auch eben... einfach unfassbar wertvoll, wenn man Energie braucht beim Wandern. Ansonsten, Nudeln gehen immer. Und ja, diese Fertigmahlzeiten dann.
Du hast den Gaskocher gekauft?
Ja, nach langer Überlegung habe ich mir dann beschlossen, dass es doch irgendwie wert ist, so eine Wanderung nochmal zu machen. Und da braucht man dann schon einen Gaskocher. Also es gibt Hütten, da hätte man es nicht gebraucht. Aber gerade im Winter haben wir es gebraucht auf dem Kepler Track. Und wo ich mit den Freunden unterwegs war, da hatte ich noch keinen. Danach habe ich mir dann aber einen gekauft. Allerdings auch mit dem Hintergedanken, dass ich den nach Deutschland mitnehme und dann das quasi nicht nur für einmal nutze, sondern dass das dann quasi mehr oder weniger so eine Anschaffung ist, die dann eben erstmal ja nachhaltig auch ist.
Und ich meine, so teuer sind sie auch nicht, oder?
Ich glaube, meine hat so 35, 40 Dollar gekostet, was so 20, 25 Euro sind. Mhm.
Also es lohnt sich. Ich finde, man hat so als, man hat so ein paar Berührungsängste, ne? Dass man so Gaskocher sich denkt, brauche ich doch, warum brauche ich jetzt einen Gaskocher?
Ja, das gibt's auch. Ja, das mit dem Gas, da gibt's auch lustige Geschichten. Also wir haben den Kepler Track ja gemacht und ein Kumpel von mir ist sehr, 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 sehr automäßig unterwegs und hat sich auch ein bisschen die Leidenschaft angeeignet, sämtliches Outdoor-Equipment nicht nur zu testen, sondern auch zu kaufen. Und das ist so ein bisschen sein Ding halt. Er kennt sich mega gut mit Outdoor-Equipment aus. Und da gibt's solche Ventile, wo man Gas, quasi diese Gaskanisterflächen da umfüllen kann. Es ist mega praktisch, weil meistens stehen in den Hostels im Freefood halbleere Gasflaschen und das spart halt schon Geld, wenn man sagt, okay, man nimmt die einfach, aber man möchte ja keine halbleere mitschleppen, also füllt man die sich selber auf. Das haben die auch gemacht und dann Kepler-Track am ersten Abend, wir kommen der Lachsmohat an, machen uns was zu essen, drehen das auf und wir hatten da echt noch Glück, weil da kam erstmal eine riesen Stichflamme raus und die ging erstmal bis an die Decke von der Hütte, also das war wirklich riesengroß. Da hat er sich wohl irgendwie, also er hat das mit ChatGPT und Google irgendwie noch rausgefunden, wie man das mischt. Und irgendwie teilweise, die eine musste man wärmen und die andere musste man in den Kühlschrank stellen irgendwie und das ist temperaturmäßig. Und dann kann es auch sein, dass bei der Höhe der Druck sich halt verändert hat. Also da war einfach viel zu viel Druck drinne in diesen Gasflaschen, die er selber zusammengemischt hat. Das war so ein Ding, wo erstmal so eine riesen Stichflamme rauskam. Und dann bei, wo ich alleine unterwegs war, bei der Booster hat, da ist tatsächlich von einer, als sie probiert hat, den Kocher auf die Gasflasche drauf zu machen, ist der Kocher quasi nicht draufgegangen. Und dann ist das ganze Gas auf einmal rausgeschossen aus dieser Flasche in dem Raum. Und da haben wir auch erstmal alle evakuiert und dann eine halbe Stunde gelüftet. Also das ist schon ja, muss man schon.
Es können definitiv Dinge schiefgehen.
Ja.
Ist das nicht Wahnsinn, was man in ein paar Monaten alles lernen kann?
Definitiv, ja. Also das ist unglaublich. Also von dem Moment, man kommt hier an und ist mega überfordert, bis man macht solche Wanderungen und oder reist alleine durchs Land, das ist schon heftig, ja.
Zurück zum Gletscher. Ich möchte, dass du das einmal, also wir geben die Warnung, das ist nicht für jedermann und das ist schon mal gar nicht empfohlen, auch nicht von DOC, der Naturschutzbehörde. Ich möchte trotzdem, dass du einmal beschreibst, wie bist du kostengünstig diesem Gletscher sehr nahe gekommen. Du bist auf welche Hütte genau gewandert?
Also, das ist der Booster-Gletscher und ich bin zu dieser Booster-Hut gewandert. Kurz zu meiner Situation, ich war ganz woanders, ich war in Lake Tekapo. Und wie macht man sowas, wenn man kein Auto hat? Ich bin per Anhalter gefahren, könnte auch einen Bus nehmen. Man fährt quasi zum nächsten Ort zu der Wanderung und ist dort erstmal im Hostel. Dort habe ich dann erstmal meine ganze Sachen ausgepackt. Ein Wäschesack, aber am Anfang habe ich ihm auch noch Müllbeutel genommen, irgendwas reingehauen. Und wenn man die erste Nacht im Hostel bucht und dann eben fragt, okay, man möchte danach den Track machen und kommt danach wieder, kann man meistens sein ganzes Gepäck dort lassen. Da hat man schon mal nicht das Problem, dass man es irgendwie zwischenlagern muss. Habe erstmal meine Sachen quasi gepackt und habe dann im Hostel erstmal rumgefragt, ob den Track jemand machen möchte. Und da wollten es auch gleich irgendwie so 15 Leute machen.
Also die waren vorher gar nicht dabei, aber du hast die sozusagen auf den Trichter gebracht.
Ja, und dann habe ich schon gedacht, okay, dann muss ich die Hütte doch jetzt buchen, weil ich war mir noch ein bisschen unsicher, ob ich das eben wirklich durchziehe oder nicht, weil es eben auch vom Wetter abhängig war. Dann meinten sie aber, dann habe ich die Hütte gebucht, am nächsten Morgen meinten sie dann, ja nö, machen wir doch nicht, wir haben uns eine billigere Hütte gesucht. war aber auch nicht schlimm, weil ich habe dann tatsächlich im Hostel auch bei mir im Zimmer, da war eine und sie ist dann von quasi den Haaspass einfach gefahren an die Westküste hoch und es lag bei mir auf der Strecke und habe ich sie gefragt und sie hat mich dann auch mitgenommen bis zum Start vom Trail. Vorher bin ich noch zum DOC eben ins Büro rein und haben mir so eine Emergency Beacon quasi geholt für Notfälle, falls man keinen Empfang hat.
Dass man zur Not gerettet wird.
Ja, ganz genau. Und ich war am Tag vorher aber auch schon mal dort, um mich einfach zu informieren, weil es ist ganz, ganz wichtig, gerade im Winter, dass man das bei einem Wetter macht, wo es eben auch sicher ist. Das heißt, es ist nicht zu windig, das heißt, man hat nicht zu viele Wolken, dass man überhaupt den Weg sieht und. Hab dort auch gesagt, ich möchte den und den Drag machen. Was muss ich denn beachten? Wie sieht's denn mit dem Wetter aus? Was kann ich auch immer empfehlen, überhaupt dahin zu gehen, weil das sind diejenigen, die sich damit auskennen. Und sie meinte dann aber, also bis zur Hütte ja und danach aber bis zum Gletscher sollte ich nicht machen, weil da hätten sie sehr, sehr viele Leute retten müssen in den letzten 3 Jahren. Da sind schlimme Unfälle passiert und das wäre sehr gefährlich und ist eben auch kein offizieller Track.
Erzähl mal, wie viele Leute?
Ich glaube 22 Rettungsaktionen und dann gab es eben auch im Februar ist dort jemand eben auch abgestürzt und gestorben, leider. Ja, also da haben sie gesagt, das ist sehr, sehr gefährlich. Erstens, weil das kein markierter Track wäre. Also man würde den kaum finden, sondern nur an so Steinhaufen, die da auf dem Weg sind. Und man bräuchte die Navigationsskills, sich da zurechtzufinden und eben auch wieder zurückzufinden. Und dann der Gletscher selber, weil das eben, ja, so ein Gletscher ist ja mehr oder weniger immer in Bewegung. Das hat man auch gesehen dort. Also da brechen Teile ab, die dann runterstürzen können im schlimmsten Falle und so weiter und so fort. Und die haben da wirklich mir sehr davon abgeraten. Und
du hast es trotzdem gemacht?
Ja, ich habe das trotzdem gemacht.
Hast du deinen Eltern davon erzählt?
Ja.
Davor?
Nein. Ich habe ihnen gesagt, dass ich eine Wanderung mache und dass das halt auch eine eher krassere Wanderung wird. Aber so ins Detail bin ich dann nicht gegangen.
Wie hast du das geplant? Was war wichtig für dich mitzunehmen? Bist du da mit Leuten zusammen hochgelaufen?
Es beschränkt sich im Wesentlichen auf, okay, was nehme ich an Kleidung mit? Was nehme ich an zu essen mit? Dann habe ich alle Sachen, die ich brauche, um Zähne zu putzen, essen zu können, dies und das und jenes, was man halt alles so braucht. Und man braucht auf jeden Fall.
Du putzt ja da keine Zähne, du übernachtest ja nicht auf dem Gletscher.
Nee, aber ich habe in der Hütte übernachtet, ja. Stimmt, das muss man dazu sagen, ja.
Also bis zur Hütte, ne, hat auch DOC empfohlen, ist okay, da hast du auch deine Zahnbürste gelassen. Du bist jetzt nicht zur Gletscherwanderung mit der Zahnbürste.
Nein. Was braucht man noch? Ach so, ich habe mir vorher Schon vor dem Kepler-Track habe ich mir ein Erste-Hilfe-Set geholt, um einfach vorbereitet zu sein. Dann auch noch meine Regenhose, eben weil allem, auch Winter ist und das Wetter sich eben schnell verändern kann. Und was ich noch mitgenommen habe, was ich weiß gar nicht, ob es so unbedingt nötig wäre, aber es gibt diese Chlortabletten, um einfach Trinkwasser quasi, weil auf den Hütten das Wasser ist Regenwasser und das kann man damit quasi desinfizieren und dann quasi bedenkenlos trinken. Ich habe jetzt schon von ganz vielen Leuten gehört, dass man das auch einfach so trinken kann und dass da nichts passiert und dass man sich daran gewöhnt. Mir war es aber dann doch ein bisschen zu riskant. Also, ja.
Also ganz viele, wenn es dann Ranger gibt, sagen auch, kannst du trinken, aber es gibt auch ganz viele Fälle, wo zum Beispiel ein totes Possum im Regenfass liegt. Und dann musst du dir halt überlegen, willst du das Regenwasser trinken, wo schon, weiß ich nicht, wochenlang ein totes Possum drin liegt oder nicht? Also,
Dann doch lieber Flusswasser und desinfizieren. Also, ja. Ja, ich glaube, das packenmäßig wirklich Essen, Kleidung, dann was macht man im Fall von was schief geht und dann was braucht man, um in dieser Hütte quasi ja, leben zu können.
Beschreib mal, wie war das?
Also ich wurde früh zum Start von der Wanderung mitgenommen. Dann kam erstmal eine kleine Flussüberquerung. Das war wettermäßig kein Problem. Das Wasser war jetzt nicht so tief, deswegen ging das. Und danach ging es erstmal sehr, sehr lang, sehr, sehr steil bergauf. Da war ich auch noch alleine unterwegs. Ich habe mir aber schon den Plan gemacht, dass ich auf keinen Fall alleine bis zu dem Gletscher gehe, weil das zu gefährlich ist. Dann war ich oben angekommen, da war es so um 3 rum und habe dann eben beschlossen, okay, es sind noch 2 Stunden bis zum Sonnenuntergang, bis zum Gletscher, während so hin und zurück vielleicht 3, 4. Also war das an dem Tag nicht mehr realistisch. Die Hütte selber erstmal ein bisschen angekommen, noch ein bisschen in der Gegend rumgelaufen, Keas gesehen.
Schreib mal, der einzige Bergpapagei der Welt.
Also die sind schon erstmal echt niedlich, dann aber auch echt eigenartig irgendwie. Also ich habe es selber noch nicht gesehen, dass sie Autodächer anknabbern und irgendwie Autos anknabbern, aber das hört man ja doch öfters mal. Und ansonsten sind sie eigentlich echt für meinen Eindruck einfach nur niedlich gewesen, diese Bergpapageien. Die sind schon echt sehr, sehr coole Tiere. Und früh von Keas, die können richtig laut schreien. Also wenn man da früh aufgeweckt wird von, ja, das ist auch cool.
Wir spielen an dieser Stelle mal kurz ein Kia ein.
An der Hütte selber kommt man dann erstmal an, packt seinen Schlafsack aus, sucht sich sein Bankbett raus.
Bankbett heißt Doppelstockbett.
Doppelstockbett. In dem Fall war es mehr oder weniger so ein einfach nur so ein lange Holzbrettgestell, wo verschiedene Matratzen drauf lagen.
Das sind immer so Gummimatratzen, ne?
Ja, aber die sind überraschend bequem. Also ich habe mir dann immer noch zwischen Schlafsack und Matratze noch so ein Handtuch drüber gelegt, einfach weil ich es bequemer fand, aber an sich sind die echt super. Und
darum ist es auch so wichtig, seinen Schlafsack mitzunehmen.
Ja. Also Schlafsack ist wichtig, allein gegen die Kälte, weil die Hütten sind in der Regel nicht beheizt. In manchen gibt es eine Feuerstelle, in der aber nicht. Und das wird eben auch sehr, sehr kalt dann. Dann im Prinzip ein bisschen seine Sachen sortieren und dann aber auch mit anderen ins Gespräch kommen, dann entspannt was essen und dann wird eben mit einem gewissen Punkt dann, wir kochen dann eben alle ihre Essen und dann war das tatsächlich so, dass wir an so einem langen Tisch saßen und einfach mal jeder erstmal gegessen hat und dann war der ganze Tisch voller Kartenspiele und man hat dann einfach, wir haben dann alle zusammen irgendwie Memory gespielt, das war richtig cool.
Ich finde, sind auch so Orte, diese Hütten, die sind so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil du hast eben kein Wi-Fi oder kein Empfang. Das heißt, Menschen sitzen nicht jeder und kochen ihr eigenes Süppchen, in Anführungszeichen, sondern man kommt ins Gespräch.
Das ist echt total schön. Man lernt die Leute kennen, man kommt ins Gespräch, man spielt zusammen Karten, was auch immer, aber man ist quasi nicht alleine dort. Und so habe ich ihm auch jemanden gefunden, der dann am nächsten Tag eben mit zum Gletscher wollte. Und jeder, ausnahmslos jeder, der in dieser Hütte war und auch ausnahmslos jeder, der diesen Weg gemacht hat, ist dann auch noch zum Gletscher gegangen. Weil deswegen macht man meiner Meinung nach den Track eigentlich erst. Also das ist schon so, dass das zwischen 50 und 100 Leute am Tag machen. Und manchmal geht halt was schief, aber So, und ich war auch tatsächlich wahrscheinlich der Einzige, der sich so vorbereitet hat und überhaupt dort nachgefragt hat. Einige wussten das auch einfach gar nicht, wie das dort so abläuft.
Dann Nationalitäten, wer war so da?
Da war ein Pärchen aus Asien, dann war ein Pärchen aus Frankreich, dann war ein Brite noch da und später kam dann ein Südkoreaner dazu. Mhm. Ja.
Zu dem Südkoreaner kommen wir gleich, der ist so das Beispiel, wie man es nicht macht. Beschreib erstmal deine Wanderung da hoch, weil du bist, ich meine, mit 19, du hast dich vorbereitet, du bist körperlich wahrscheinlich am fittesten in deinem ganzen Leben aktuell, aber für dich war es auch nicht einfach.
Dadurch, dass die Wanderung die ganze Zeit mehr oder weniger steil bergauf klettern war und ich meinen großen Rucksack dabei hatte, war es dann schon sehr anstrengend. Ich bin aber echt gut durchgekommen und habe dann auch viel weniger Zeit gebraucht, als eigentlich auf diesem Schild stand, war aber gut K.O. Also das war schon anstrengend.
Beschreib mal, wie ist das so, dem Gletscher so nahe zu kommen? Ich meine, gerade du als Wetterexperte.
Das ist sehr, sehr beeindruckend. Und dieses Gefühl, wenn man das dann wirklich hört, wie der Teile von irgendwie abbrechen, wie das so kracht in diesem Gletscher und sich das dann in dem Gletscher mehrfach so widerhallt und wie man sieht, wie das einfach am Schmelzen ist, wie da teilweise aus dem Eis oben Steine rausfallen, weil das quasi einfach wegschmilzt. Und dieses tiefe Blau einfach nur, das war echt, also das ist schwer zu beschreiben. Das war nochmal so ein ganz besonderes, irgendwie so ein Gefühl.
Wie nah bist du rangekommen?
Ich bin sehr, sehr nah rangekommen.
Näher als man sollte?
Wahrscheinlich. Also, ich habe den Gletscher erstmal berührt und dann war da so eine kleine Eishöhle und da bin ich dann eben auch mal fix durchgegangen und habe mir die mal fix angeschaut. Das war nicht sehr weit, es waren vielleicht so 20 Meter, aber da war ich so ein bisschen im Gletscher, richtig.
Wie ist das Gefühl da drin?
Beeindruckend. Also es ist wirklich schwer zu beschreiben. Man läuft da durch und es fühlt sich auch irgendwie unreal an. Und man ist eigentlich auch nur noch am Staunen und auch so ein Gefühl von, ja, ich hab's geschafft, ich bin jetzt endlich an dem Gletscher.
Wie war der Abstieg?
Der Abstieg zur Hütte war tatsächlich gar nicht mal so anstrengend. Es hat nur sehr gedauert, weil es sehr matschig und teilweise noch vereist war. Und man musste schon aufpassen, wo man hintritt. Ich muss aber auch sagen, der Weg selber war bei gutem Wetter sehr, sehr leicht zu finden. Und es war zumindest der Aspekt, dass man sich da so leicht verlaufen kann, war vieles nicht so schlimm, wie das vorher ich gewarnt worden bin.
Dann warst du zurück in der Hütte, es war dunkel und auf einmal guckst du aus dem Fenster und siehst irgendwo da oben ein kleines Licht.
Viele waren schon im Bett, weil Wanderer starten immer schön zeitig. Und ich hatte mir aber vorgenommen, eben weil dieser Sternenhimmel hier so unglaublich schön ist und es dort quasi auch keinerlei Lichtverschmutzung gab, nochmal die Sterne zu fotografieren.
Gibst du uns diese Bilder für unser Social Media? Können wir davon ein paar zeigen?
Ja, stimmt. Und war da dann draußen. War auch noch jemand, der hat gerade Zähne geputzt, das war der Brite. Und ich schau hoch und denke mir, was ist das denn? Das ist doch kein Stern, weil man schaut hoch und sieht diesen riesen Berg, einfach alles dunkel. Und da war so ein kleines Licht. Und ich dachte so, es ist doch auf dem Berg. Und ich habe es dann dem Briten gezeigt. Der meinte, nö, es ist ein Stern. Und ich so, nein. Und hat nochmal geschaut und dann war da tatsächlich ein Licht. Und es hat sich bewegt und kam langsam immer näher und wir wussten überhaupt gar nicht, was das war. Und es war auch irgendwie wie aufregend. Wo kommt denn da jetzt das Licht her? Wir sind umgeben von, also nichts, da kommt 100 Kilometer erstmal nur gar nichts. Da sind Berge, da ist Wald, da ist nicht mal eine Straße. Nichts, komplette Wildnis. Wo kommt da jetzt ein Licht her? Was ist das für ein Mensch, der da jetzt ankommt? Und was macht er draußen um diese Zeit? Weil es waren um die 0 Grad, wenn nicht sogar oben auf dem Berg unter 0. Es war eben mitten in der Nacht und genau diese Stelle, wo er eben herkam, ist ihm die Stelle, wo man schon aufpassen muss, wo man hintritt, weil es eben schon teilweise sehr, sehr steil runtergeht, weil es besonders rutschig ist und weil es eben nicht ein super markierter Weg ist, den man jetzt einfach mal so findet im Dunkeln. Und es war eben wirklich, wir haben uns dann auch Sorgen gemacht um diese Person, wegen schafft sie es denn überhaupt runter? Und wir standen da und haben probiert, auch Lichtsignale zu geben, um irgendwie auf uns aufmerksam zu machen. Also erstmal, dass er die Hütte finden kann, überhaupt sieht, wo die Hütte ist. Und dann aber auch so nach dem Motto, brauchst du vielleicht Hilfe oder gib uns mal ein Zeichen, oder können wir irgendwas tun? So, Da kam aber gar nichts, nur dieses Licht, was ich immer wieder, was teilweise kurz weg war, dann war es wieder da, ein kleines Stück weiter unten und sich so ganz langsam über eine halbe Stunde vielleicht waren es auch 40 Minuten, immer näher angenähert hat. Und wir haben uns schon unsere Theorien aufgestellt. War es jemand, der oben gekämmt hat und festgestellt hat, dass es zu kalt ist? War es jemand, der nicht gesehen werden möchte, vielleicht ein Jäger oder irgendwas oder welche Art, was ist da schiefgegangen? Wie kommt man dazu, um diese Zeit da unterwegs zu sein? Und der Mensch, der dann ankam, war eben besagter Südkoreaner, der dann noch dazu kam. Und er kam an und war erstmal schon dankbar, diese Hütte quasi gefunden zu haben. Und wir haben ihn dann gefragt, was los ist oder wie es dazu kommt, dass er hier herkommt, mitten in der Nacht und noch unterwegs ist. Und er meinte eben, er wäre da hochgestiegen zum Gletscher, um zu fotografieren und hätte aber dann irgendwie die Zeit aus dem Auge verloren und hat dann den Weg zurück nicht mehr gefunden, weil es dann dunkel war und wäre dann irgendwie auch weg vom eigentlichen Weg oder zumindest vom Pfad gewesen. Hätte ihn nicht mehr zurückgekommen, wäre von Klippen umgeben gewesen und mehrfach fast abgestürzt. Und er muss da sehr lange auch unterwegs gewesen sein von der Uhrzeit. Und er hatte einen kleinen Rucksack und ein großes Stativ, aber er hat zum Beispiel auch keine Stirnlampe. Wenn man draußen unterwegs ist, immer ein, wenn nicht sogar zwei Stirnlampen mitnehmen. Das ist ganz wichtig.
Das ist super wichtig. Und du hast ja auch gesagt, er war weder richtig angezogen, ja. Er hatte kein Essen dabei. Also das sind echt Todsünden, muss man sagen, in Neuseeland.
Also er hatte nur eine Schicht Kleidung quasi und das war auch eine relativ dünne, ich weiß gar nicht, ob es eine Art Fleecejacke war, aber es war eine sehr dünne Jacke und hatte kein Essen dabei, nichts zu trinken und war einfach nur mega erschöpft, aber eben auch absolut nicht vorbereitet. Er hatte auch kein irgendwie für Notfälle irgendwas, um lokalisiert zu werden, gar nichts. Und er kam dann an. Hat uns eben erzählt, mega aufgelöst und eben auch, ja, dass es kalt ist, er fast auf Rohrenwehr und so weiter und so fort. Und meinte dann aber, er möchte jetzt noch die restlichen 3 Stunden durch diesen steilen Wald da zurücklaufen und dann noch die anderthalb Stunden bis nach Wanaka von dort aus mit dem Auto fahren. Und dann mussten wir ihn erstmal davon abhalten, weil die Hütte war zwar voll, aber wir haben ihn dann erstmal in die warme Hütte gebracht und erstmal tatsächlich unter Protest quasi in diese Hütte da rein.
Und warm ist auch relativ, ne? Es hatte keinen Ofen in der Hütte.
Es hatte keinen Ofen, kein Feuer, gar nichts. Es ist einfach ein bisschen wärmer gewesen als draußen. Weil vorher eben jeder in dieser Hütte saß und ihm auch sein Essen warm gemacht hat, da war es schon ein bisschen wärmer. Aber auch nicht so viel. Und dann haben wir ihm dann überhaupt erstmal warme Kleidung gegeben. Und erst hat er überhaupt noch abgelehnt, was zu essen. Aber man merkte dann eben auch relativ zügig, dass er eben wirklich sehr, sehr, erstmal sehr, sehr knapp überhaupt an einer richtig, richtig dramatischen Lage oben auf dem Berg vorbeigekommen ist. Und dann aber auch, dass es jetzt irgendwie immer noch nicht so ganz, wie soll ich sagen, einzieht, aber auch noch nicht so ganz vorbei ist, weil er nichts zu essen hatte und mega erschöpft war und schon die ganze Zeit gefroren hat, auch wenn er das in dem Moment selber nicht zugegeben hat. Da habe ich ihm dann auch von meiner Notration quasi was, ein warmes zu essen erstmal noch gekocht und dann hat jemand anderes noch seine Matratze geopfert, dass er irgendwie halbwegs schlafen konnte und sich irgendwie halbwegs erholen konnte davon.
Und Niklas, wenn jetzt deine Eltern zuhören, was sie mit Sicherheit tun, ich meine ganz ehrlich, du kochst ihn da mit deinem Notfallessen, das Heilige, das Essen, was man dabei hat, ja, dass du dich dann, da waren ja noch andere Leute, da nachts hinstellst und ihm das Essen kochst und irgendwie klar machst, du wirst jetzt hier, er wollte ja trotzdem gehen, ne? Also es war ja noch mit vehementer körperlicher Gewalt fast.
Na, keine körperliche Gewalt, aber wir haben uns dann in die Tür gestellt und gesagt, nee, du bleibst mal bitte hier. Und wir mussten ihm dann eben auch erklären, wie, dass eben keiner ihnen helfen kann, wenn er einfach nur mal abstürzt jetzt und dass er eben absolut so in dieser Schöpfsituation, dass man da eigentlich weder Auto fahren noch wandern sollte, in so einem schon, steilen Gelände zumindest. Da reicht es ja, wenn man sich irgendwie mal umknickt oder irgendwas. Dass es eben auch erfrierungstechnisch, gerade wenn man sehr unter Adrenalin stand, was er eben war, dass man das gerade selber eben gar nicht merkt, bis es dann eben schon zu spät ist, unter Umständen. Und erst dann hat er es überhaupt eingesehen, sich da überhaupt in der Hütte zu bleiben. Es ist zumindest ein Symptom, dass ich sag's mal so, ich habe mir von dieser Rangerin später dann erklären lassen, dass es zumindest so ist, dass man bei einer Erfrierung eben als erstes mit das Gehirn beeinflusst wird und die Fähigkeit, rationale Entscheidungen zu treffen. Und es soll wohl sogar so weit gehen, dass Leute erfroren aufgefunden worden sind und sich vorher aber ihre Kleider quasi vom Leib gerissen haben, einfach weil sie das Gefühl hatten, hätten ihnen wer warm. Also es ist tatsächlich so, dass das Gehirn quasi mit dann am ersten diese Entscheidungsfindungsfähigkeit beeinflusst ist, als erstes mit.
Besagter Südkoreaner ist jetzt hier, es sind jetzt ein paar Wochen vergangen, wir sitzen jetzt hier in Dunedin, hat dich eingeladen zum Essen, weil du ihm das Leben gerettet hast. Er hat es eingesehen.
Ja, er hat es eingesehen und war da sehr, sehr dankbar. Und hat dann auch, soweit ich weiß, wie es erzählt hat, nicht nochmal ähnliche Sachen gemacht ohne Vorbereitung. Vorher hat er sich noch einen Kopf gesetzt, man guckt zu erklettern. Kommt man auch nicht hin, das ist kompletter Humbug auf Deutsch gesagt, das geht auch nicht. Dann macht man auf der anderen Seite diesen Müller-Hut-Trail, da sieht man den Mount Cook schön, aber zum Mount Cook selber kommt man wirklich nicht hin. Das geht einfach nicht.
Hast du deinen Eltern die Geschichte erzählt? Ich meine, wie stolz sind deine Eltern, dass ihr Sohn einfach ja sich erstmal so toll vorbereitet und alles so gut plant und für sich auch alle Risiken gut abwägt? Weil ich glaube, darauf kommt es ja im Leben an, ne? Dass man die Gefahr kennt, weiß, was passieren kann und was kann ich dagegen tun? Ich meine, du hast ja analytisch, hast du ja, finde ich, so gehandelt wie ein Tourguide.
Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt wie ein Tourguide gehandelt habe, aber ich habe mich für mich halt so gut wie möglich vorbereitet und meine Eltern. Also als ich das dann alles so erzählt habe, auch was so gewesen ist, waren sie erstmal sehr erstaunt, was alles so passieren kann, was ich alles so erlebt habe. Und dann waren sie auch mehr oder weniger einfach nur froh, dass ich schön wohlbehalten wieder quasi von der Wanderung zurück bin. Aber schon eben auch, dass ich die Möglichkeit hatte, quasi das zu sehen, was ich sehen wollte.
Niklas, wir müssen zum Ende kommen. Sag mir bitte noch, weil ich weiß, als wir damals im Hostel gesprochen haben, hast du auch gesagt, ey, das ist auch sau anstrengend zu reisen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Lust habe, jeden Tag eine neue Location neu zu suchen, weil es durch Neuseeland reisen, das klingt oft so in YouTube-Videos oder im Podcast, klingt alles so easy. Was ist so das Schlimmste am Reisen?
Das Schlimmste am Reisen ist für mich, wenn man krank wird. Aber mal angenommen, man ist gesund und reist durch, dann ist es teilweise diese Unplanbarkeit oder auch Ungewissheit und dann einfach diese Anstrengung, sich ständig an neue Orte einzugewöhnen. Es kommt auch darauf an, wie man reist, aber ich würde sagen, bei keiner Form, wie man Neuseeland bereisen kann, läuft alles nach Plan und wäre alles einfach. Und es ist auch einfach, sich an so viele Orte, neue Orte zu gewöhnen und so unfassbar viele Entscheidungen auf eigene Faust immer zu treffen und aber auch die Verantwortung zu haben, dann um sich alles Mögliche selber zu kümmern, spielt eben auch eine Rolle.
Ist ja eine permanente Abfolge von neuen Dingen, die man erlebt, ne?
Das Hirn passt sich ständig an neue Situationen an. Man ist da ständig irgendwie unter Strom irgendwie, das ist so, ja.
Wie geht's jetzt weiter mit dir?
Das ist eine gute Frage. Also, ich habe mir mehrmals die Entscheidung quasi neu gefällt, wie lange ich eigentlich in Neuseeland bleiben möchte. Die letzte Zeit bin ich quasi ganz gut damit gefahren zu sagen, ich gehe im August wieder zurück nach Deutschland und fange dann mein Studium an.
Es geht für dich nach Leipzig. Was studierst du da?
Meteorologie. Ziemliche Sicherheit, ja.
Was würdest du dem Niklas raten, der gerade seine Neuseelandreise alleine plant?
Das ist eine gute Frage.
In diesem Podcast gibt es nur gute Fragen.
Sachen einfach machen, glaube ich, weniger drüber nachdenken. Das würde, glaube ich, jetzt am Anfang erleichtert und dann am Ende aber auch weniger planen, weil es kommt sowieso anders. Und nicht sich von der Vorstellung verabschieden, man möchte das und das und das und das in der Reihenfolge sehen, sondern mehr zu sagen, okay, man nimmt es, wie es kommt, es wird schon irgendwie. Aber am Anfang habe ich gedacht, ich muss das alles schon Wochen vorher buchen und die Aktivitäten und sowas. Das
bloß nicht, weil dann hat man ja, erlebt man da, lernst du einen kennen, willst was anderes machen und du bist durchgebucht, ne?
Das funktioniert gar nicht.
Ja. Deine drei Highlight-Orte?
Wanaka. Ich liebe Wanaka. Umgeben.
Warum?
Umgeben von den Bergen, Gletscher. Ich war dort von den Herbstfahrungen beeindruckt. Ich finde, die Stadt ist sehr überschaubar, schön fußläufig erreichbar. Ich fühle mich echt wohl dort. Dann wahrscheinlich die Westküste, speziell Pyhäkki, weil mich dieser Regenwald so interessiert hat. Und diese unfassbaren grünen Töne, das war richtig toll.
Kann man sich auch in Deutschland gar nicht vorstellen. Es gibt in Neuseeland einfach so viele Tiere und Pflanzen, die es nirgendwo auf der Welt gibt. Und das Grün ist anders.
Definitiv. Der Rest ist schwierig, weil jeder Ort ist irgendwie wunderschön. Also ich schwanke zwischen Kepler Track und Milford Sound, weil es einfach so beeindruckend ist.
Müssen Leute Angst haben, die nach Neuseeland reisen, in deinem Alter alleine, dass sie nicht genug Leute kennenlernen?
Nein.
Hat man in Neuseeland auch als junger Mensch genug Spaß, wegzugehen, auszugehen, Clubszene? Gibt's das so wie in Deutschland?
Es gibt Clubs, allerdings nicht wie in Deutschland. Und ich muss auch sagen, ich war tatsächlich ein, zwei Mal nur und dann auch nur mit Freunden, weil ich für mich beschlossen habe, dass es mir hier die Zeit besser investiert ist in Naturerlebnisse und auch das Geld besser bei zum Beispiel einer Whale-Watching-Tour oder irgendwas angelegt ist, als bei Feiern, weil ich kann auch zu Hause feiern gehen. Also für mich bin ich da gerade, also ich gehe auch zu Hause gern mal feiern, da auch nichts dagegen, aber in Neuseeland ist so mein Punkt, dass ich das gerade so ein bisschen weglasse, mich mehr auf die Natur konzentriere.
Feiern die Neuseeländer anders als die Deutschen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das wird wesentlich, ist wesentlich erstmal weniger los und dann auch eher quasi Schlussabend. Und es ist mehr dieses, also es sind mehr lokale Bands oder kleinere Bands, die dann spielen und weniger diese riesen Clubs, wo irgendwie dann groß gefeiert wird. Ja.
Die letzte Frage, die wir oft ganz vielen Gästen stellen. Wenn dich jemand aus Deutschland jetzt besuchen würde, welche eine Sache aus Deutschland packt er für dich in den Koffer?
Also ich habe schon Heimweh, vermisse es da zu sein, aber ich würde es jetzt nicht an Gegenständen festmachen.
Okay, finde ich gut. Niklas, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich wusste schon, als ich dich in der Küche getroffen habe, dass sich das so lohnt. Es war mir eine Freude, mit dir heute zu sprechen. Und ja, ich freue mich, dass du da warst. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich quasi die Möglichkeit hatte, im Interview mit zu sprechen und so ein bisschen meine Erlebnisse aus Neuseeland erzählen durfte.
Ja,
ich freue mich sehr.
Ich bin auch total gespannt, wo du in 20 Jahren stehst. Bin ich total gespannt, was ist wohl aus diesem Niklas geworden?
Ich bin, glaube ich, selber noch mehr gespannt, wo die Reise mal hingeht. Die Reise im wahrsten Sinne des Wortes.
Da kann alles passieren.
Ja.
Vielen Dank. Ja, das war die Folge mit Niklas. Und für alle, die gerade eine Neuseelandreise planen, wir bieten auch Beratungsgespräche an. Also Chris und ich, eine neuseeländische und eine deutsche Meinung. Die ersten 10 Minuten Kennenlerngespräch sind kostenlos. Guckt einfach mal in die Episodenbeschreibung. Da findet ihr die ersten Termine, die wir da freigeschalten haben. In der nächsten Episode geht's hier schon wieder weiter mit dem Quartalsbericht. Chris, mein neuseeländischer Mann, ist zu Gast. Wenn ihr noch mehr Infos aus Neuseeland wollt und nicht mehr warten könnt bis zur nächsten Episode, dann abonniert unseren Newsletter, der ist kostenlos. Da gibt's Post aus Neuseeland. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode. Kakite.